Es geht in den heutigen Texten um das Wort Gottes. In der Jesaja-Lesung sehr explizit. Die Wirksamkeit des Wortes wird da herausgestellt. Im Evangelium in einem Bildwort, im Bild des Samens. Und in der Pauluslesung geht es eigentlich um das, was das Wort Gottes existenziell mit einem Menschen machen kann. Nun, hinter dem Stichwort Wort Gottes verbirgt sich die tiefere Frage: Wie kommuniziert Gott mit uns? Oder andersherum, wie können wir mit Gott kommunizieren? Und die noch tiefere Frage ist eigentlich: Offenbart sich Gott uns? Können wir ihn erkennen? Mit diesem breiten Fragehorizont müssen wir nach dem Wort Gottes fragen. Alle Kommunikationswissenschaft sagt uns heute, in einer lebendigen Kommunikation zählt für die Überzeugungskraft etwa 50% die Gestik und die Mimik. Über 30% die Stimmlage, der Ton macht bekanntlich die Musik. Und da können Sie sich ausrechnen, die reine Semantik, die Wortbedeutung ist nur ein kleiner Teil. Und wir sagen, in den Texten steckt das Wort Gottes. Das ist nur ein Segment. Das kann nicht die lebendige Kommunikation sein, um die es uns eigentlich geht. Deshalb müssen wir uns, wenn wir das Gleichnis Jesu verstehen wollen, die Situation anschauen. Was gibt der Text daher? Zunächst einmal gibt er her, dass die Leute zu ihm hindrängen, dass er ins Boot steigen muss. Also von seinem Wort, von seiner Person ging offenbar eine magnetische Kraft aus. Und der Text sagt uns weiterhin, wie jeder jüdische Rabbi sitzt er bei seiner Lehrrede. Aber das ist noch sehr wenig. Wir müssen uns die Szene nicht als Vertiefung in einem Text vorstellen, sondern als dreidimensionale, lebendige Szene. Dann kommen wir erst an die Kommunikation heran. Und da stelle ich mir vor, dass Jesus in der Gestik eine weite Bewegung macht, der Samen wird ausgesät von dem Sämann. Und das wohlgemerkt mit einem ironisch humorvollen Unterton, denn er redet ja von was ganz anderem. Und jeder Kleinbauer, der ihm dazuhörte, hätte sich, wenn es eine reale Szene wäre, nur an den Kopf gegriffen. Der weiß doch auf seinem kleinen steinigen Äckerchen, wo der Weg, wo die Dornen sind. Also diese verschmitzte Ironie muss mitklingen. Und in der Mimik stelle ich mir vor, seine strahlenden Augen. Und das eigentlich im Gegensatz zur Semantik, zur Wortbedeutung. 3/4 geht daneben, umsonst, vergeblich. Aber das 1/4, das macht's aus, das ihn strahlen lässt. Was sagt das uns über unsere Reflexion über das Wort Gottes? Auch da sehr grundsätzlich. Wir sind im Gegensatz zum Islam auch in gewisser Weise in der Abhebung vom Judentum keine Wortreligion. Wir glauben nicht an ein heiliges Buch. Wir glauben an eine Person, an eine lebendige Person, in die wir uns, da sie eine historische Person war, natürlich rückwärts hineinversetzen müssen. Und das sind die Worte nicht alles. Es geht im Christentum um etwas, was über das Wort hinausgeht, um die lebendige Verbindung mit dem damals lebenden und heute lebendigen Christus. Das ist Offenbarung. Von daher kommt unser Heute immer ins Spiel als ein Teil der Offenbarung, der Kommunikation mit Gott. Schauen wir und bedenken wir die erste Lesung. Auch da wissen wir alle, wenn wir sagen, Wort Gottes ist etwas Lebendiges, eine Kommunikation, dass zu jeder Kommunikation immer die Situation gehört. Wie stehen die beiden zueinander, die reden zum Beispiel? Welche Fragen gibt es im Hintergrund? Und da sollte man wissen, dieser Text aus dem mittleren Teil des Jesaja-Buchs stammt nach heutigem Wissen von Exilanten. 587 Deportation, nicht nur der Oberschicht, sondern breiter Mittelschichten, Zerstörung des Tempels durch die Babylonier. Und offenbar haben in der Fremde, an den Ufern von Babylon, vor allen Dingen ehemalige Tempelsänger, Leviten, in Klageliturgien und im inneren Erlebnis diese furchtbare Katastrophe verarbeiten müssen. Und sie kamen in diesen 60 Jahren zur inneren Überzeugung, unsere Gottespräsenz, auch die Gotteskommunikation, hängt nicht an den Opfern im Tempel, hängt auch nicht am Ort des Tempels, sondern ist etwas ganz und gar Inneres, weil wir an den Gott glauben, der Himmel und Erde umfasst, der immer da ist und überall. Und mit dieser neuen Vision, gewachsen in Jahrzehnten des Nachsinnens, des Leids, des Durchgehens durch eine Glaubenskrise, wenn Sie so wollen, kehrten sie zurück. Aber da taten sich zwei Probleme auf. Nicht alle, die in Babylon waren, inzwischen Haus, Familie, Einkommen dort hatten, wollten mit zurück. Die sagten, uns geht's gut hier. Das Land ist übrigens fruchtbarer als dieses Bergland in Judäa. Und als sie nach Jerusalem kamen, hatten sich natürlich die Leute dort 60 Jahre später arrangiert und in Besitz genommen. Die Rückkehrer waren gar nicht so gern gesehen. Sie brachten das Eingespielte, was sich inzwischen wieder eingespielt hatte, durcheinander. Und da sagen diese Menschen, wir stoßen auf Widerstände. Eigentlich ist die Situation, dass wir eine neue Gottesvision haben und Israel ganz neu denken und feiern wollen, eigentlich stehen wir vor einer Wand. Aber dann, Ausdruck ihrer tiefen Hoffnung, und auch das Gleichnis Jesu ist eine Hoffnungsgeschichte, Gottes Wort wird sich durchsetzen. Gottes Wort ist stärker. Da merken wir, Offenbarung ist oft etwas Kontrafaktisches, wo die äußeren Realitäten völlig dagegen sprechen, aber es ist etwas, was die innerste Sehnsucht und Kraft und Überzeugung von Menschen ist. muss immer daran denken, dass die protestantischen Widerstandskämpfer im Dritten Reich aus dem Choral von Luther, eine feste Burg ist unser Gott, Heine bezeichnete sie als Marseillaise der Reformation, aus den letzten beiden Strophen zwei Verse zitierten. Und wenn die Welt voll Teufel wär, das Reich muss uns doch bleiben. Das haben Menschen gesagt und geschrieben, die für ihre innere Überzeugung, für ein Reich der Werte, für das sie eintraten, in den Widerstand, ja in den Tod gingen. Das ist das Wort Gottes. Was heißt denn Offenbarung in diesem Zusammenhang? Offenbarung ist das, was uns Menschen zu innerst trifft und berührt. Ergriffen sein von dem, was mich unbedingt angeht. Koste es, was es wolle. Also nicht nur sozusagen ein magischer Glaube, das Wort Gottes wirkt von selbst, sondern es muss in meine Leiden, in meine Schmerzen, in meine Sehnsucht eingehen. Und dann ist es Wort Gottes. Jetzt Paulus. Paulus kann man eigentlich immer nur von Damaskus her verstehen. Er berichtet ja vom historischen Jesus keine einzige Szene, weil er einen ganz anderen Ansatz hat als die Evangelien. Bei Paulus ist es nicht die Rückerinnerung an den historischen Jesus, da wusste er, da hat er vieles gehört, er hat ihn ja selbst nicht gekannt, da wusste er, dass in den Gemeinden auch vieles bekannt war. Aber für ihn ist das Entscheidende, dass der Auferstandene, so wie bei ihm, direkt vom Himmel wirken kann. Und zwar direkt so in die Situation, wie sie ist. Und die ist für Menschen oft bedrängend und schwierig. So ist das Leben. Und deshalb schreibt er, unser sterblicher Leib ist der Nichtigkeit, der Vergeblichkeit, der Erfolglosigkeit und dem Ende im Grab, sagt er nicht, unterworfen. Aber in unsere Sterblichkeit, in unsere Vergänglichkeit will der Auferstandene eingehen. Die Rechtfertigung, die er am Anfang betonte, die absolute, vorbehaltlose Liebe Gottes selbst für den Sünder, äußert sich dann in der Haltung der Hoffnung. Das will er eigentlich immer nur sagen. Deshalb ist auch seine Erwählungsbotschaft, seine Auferstehungsbotschaft manchmal das Wort vom Kreuz. Weil er sagt, in der gesamten Schöpfung ist es so, dass nur unter Schmerzen geboren wird und Neues entsteht. Und wir als Menschen, unser Leib hat daran Anteil, dass unter Schmerzen das Neue geboren wird. Aber das Neue ist eine Herrlichkeit, ein innerer Glanz, eine innere Stärke, die kann es aufnehmen mit den Leiden in jeder jeglicher Situation. Merken Sie, Offenbarung ist hier etwas wiederum anderes. Es ist ein inneres Verwandlungserlebnis, das im Endlichen das Unendliche, das im Schmerzlichen, das selbst im Tod das Leben durchbrechen kann. Und um diese Hoffnung, um diese Herrlichkeit, nicht nur irgendwann nach dem Tod, sondern hier und jetzt als leibhafte Erfahrung geht es Paulus. Deshalb ist für ihn Wort Gottes in einem Satz formuliert die Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Und das Große an Paulus ist, dass er diese Botschaft existenziell wendet und an sich und für seine Gemeinde zum Ausdruck bringt. Wie hier im Römerbrief in theologischer Sprache, aber es ist ein existenzielles Verwandlungserlebnis, was hinter dem Wort Gottes steht. Wenn wir uns darauf einlassen. Sie merken, die Frage nach dem Wort Gottes und nach der Offenbarung ist sehr, sehr vielgestaltig. Und wir müssen das immer im lebendigen, kommunikativen Kontext sehen und deuten. Und wenn man die drei Texte in drei Einladungen oder Appelle zusammenfassen wollte, müsste man zum Evangelium sagen, vertiefe dich ein Leben lang in die Heilige Schrift, in die ganze Heilige Schrift, besonders in das Neue Testament und da vor allen Dingen entwickle ein Gespür für den lebendigen Jesus hinter und in allen Texten. Als zweites müsste man sagen, in Anklang an die Jesaja-Lesung, trotz allem, was in deinem Leben daneben geht, trotz allem grauen Alltag, höre, höre auf deine tiefste Sehnsucht. Was sich dann meldet, wenn das Äußere, das viele Beschäftigtsein, das Belegtsein mit Bildern und Handys und weiß Gott was. Höre auf deine tiefste Sehnsucht und lass Gott zu dir sprechen. Und schließlich, Paulus, er würde uns sagen, glaubt an die Gegenwart des Auferstandenen. Mit im Gestöhne dieser Welt. Glaubt, dass er euch und eure Herzen, ja euer Leben und euren Leib jetzt schon verwandeln kann. Wenn wir das versuchten, glaube ich, dann würden wir wirklich mit dem Wort Gottes leben und hoffentlich auch einmal sterben können. Amen.